Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD loten zur Stunde in einer zweiten Sondierungsrunde die Chancen für eine große Koalition aus. Die Unterhändler der drei Parteien sitzen seit dem Nachmittag in Berlin zusammen. Begleitet werden die Beratungen von Kompromisssignalen beim umstrittenen Mindestlohn. Auch andere Streitthemen wie Steuererhöhungen oder das Betreuungsgeld sollten auf den Tisch kommen. Beide Seiten schließen eine dritte Sondierungsrunde nicht aus.
Sie stellen sich darauf ein, dass es heute länger dauert. Das ist aber schon fast das Einzige, was vor der Sondierung verraten wird. Zur Strategie von CDU, CSU und SPD kaum etwas. Klar ist nur, es geht diesmal um Inhalte, auch um Herzensthemen, wie etwa den Mindestlohn. Den will die SPD unbedingt, er war ein zentrales Wahlkampfversprechen.
Wir wollen im Grunde genommen ein zweigeteiltes Verfahren, einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro als Einstieg. Und das Weitere, was also die Vorschläge für weitere Steigerungen des Mindestlohns angehen, auslagern, wenn Sie so wollen, in eine unabhängige Kommission.
Mit diesem Modell scheint die SPD der Union zumindest etwas entgegenzukommen. Die ist nämlich nicht gegen einen Mindestlohn an sich, aber gegen eine gesetzliche Festlegung.
Es gibt Unterschiede. Wir setzen stärker auf die Tarifparteien. Die Grünen und die Sozialdemokraten setzen stärker auf den Staat. Aber da die Zielsetzung als solche eine gemeinsame ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sich bei diesem Thema verständigt.
Bei anderen Themen scheint derzeit weniger Spielraum zu sein. Steuererhöhungen schließt die Union weiter aus. Gegen mögliche Änderungen am Betreuungsgeld sperrt sich die CSU.
Wir haben ja die Wahl gewonnen. Und deshalb gibt es auch einen Anspruch darauf in der Bevölkerung, dass die Dinge, die wir gesagt haben, auch umgesetzt werden.
Wer mit wem und zu welchen Bedingungen, noch ist das nicht entschieden. In dieser Woche aber sollen die Weichen dafür gestellt werden.
Zu der zweiten Gesprächsrunde von Union und SPD jetzt live aus Berlin der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Ulrich Deppendorf.
Seit 4 Stunden sitzen die Unions- und die SPD-Spitzen hier in der parlamentarischen Gesellschaft nun zusammen. Es ist die langsame Annäherung an eine große Koalition. So hat es beim Thema Mindestlohn heute noch keine Einigung gegeben. Das wird letztlich wohl erst in den Koalitionsgesprächen passieren. Besser sieht es hier heute wohl bei der Mindestrente aus. Aber keine Partei will zu schnell Position räumen. Dennoch müssen vor dem SPD-Konvent am Sonntag die Kompromisslinien deutlich werden. Wahrscheinlich wird es daher diese Woche noch zusätzliche Gespräche zwischen Union und der SPD geben. Im Mittelpunkt dabei auch die Finanzierungsfragen zwischen Bund und Ländern bei Investitionsvorhaben. Besonders die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft spielt hier eine entscheidende Rolle. Morgen sondiert die Union dann mit den Grünen. Noch ist diese Option nicht vom Tisch. Und damit zurück zu Judith Rakers.
Für die katholische Kirche ist in der Affäre um den umstrittenen Limburger Bischof Thebarts van Elst noch keine Lösung in Sicht. Sowohl der 53-Jährige als auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Zollitsch halten sich derzeit in Rom auf. Beide wollen mit Papst Franziskus über die Vorwürfe beraten. Noch gibt es aber keine Termine für Gespräche. Dem Bischof wird unter anderem Verschwendung beim Bau seiner neuen Residenz vorgeworfen.
Woche der Entscheidung im Vatikan. Der Limburger Bischof ist abgetaucht. Sein Amtsbruder Erzbischof Zollitsch hingegen tritt vor die Presse. Er will zügig handeln, verkündet er in Rom. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz spricht in dieser Woche mit Papst Franziskus. Der Zeitplan ist noch offen.
Es ist zweifellos auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn das ein solches Projekt so viel kostet. Und wir werden auch diese Frage selbstverständlich miteinander bedenken müssen.
Die neue Residenz in Limburg hat mindestens 31 Millionen Euro gekostet. Der Bischof soll die wahre Höhe der Baukosten schon Mitte 2011 gekannt haben. Das sagt Architekt Michael Frielinghaus heute in einem Zeitungsinterview. Derweil klagt die Hilfsorganisation Caritas über einen massiven Verlust an Glaubwürdigkeit mit dramatischen Folgen.
Er wirkt sich auch aus, natürlich auf die Arbeit der Caritas, besonders auch auf unsere Auslandsarbeit, indem ich einfach Briefe von Spendern bekomme, die sagen, sie können jetzt nichts mehr spenden, wenn dort so viel Geld verschleudert wird.
Die Debatte um den Limburger Bischof hat auch Berlin erreicht. Die Bundeskanzlerin meldet sich über ihren Regierungssprecher zu Wort.
Da ist für jeden erkennbar eine sehr schwierige Situation entstanden, die für die katholischen Christen dort und ihre Kirche eine große Belastung ist.
Tebartz van Elst hält sich seit gestern in Rom auf. Auch er will Gespräche führen. Unklar ist, ob der Limburger Bischof von Papst Franziskus empfangen wird.
Mehr zur Affäre um den Limburger Bischof finden Sie auf tagesschau.de. Dazu auch ein Interview mit einem unserer Kirchenexperten. Nach ausländerfeindlichen Krawallen in Moskau ist die Polizei mit einer Großrazzia gegen Migranten vorgegangen. Dabei wurden mindestens 1200 Menschen festgenommen. Im Stadtteil Birjolova hatten gestern Abend fremdenfeindliche Nationalisten randaliert und einen Großmarkt gestürmt, auf dem viele Menschen aus dem Kaukasus und Zentralasien arbeiten. Auslöser für die Ausschreitungen war eine tödliche Messerattacke auf einen Russen am Donnerstag, für die ein Migrant verantwortlich sein soll.
Immer mehr Blumen am Tatort. Hier starb Jegor, 25, vor den Augen seiner Freundin. Der Mord hatte im Moskauer Vorort Birjolova eine wütende Fremdenfeindlichkeit ausgelöst, denn der Täter sieht auf den Aufnahmen der Überwachungskamera wie ein Kaukasier aus. Russen voran schrien die Jugendlichen gestern. Schnell hatten sich gewaltbereite Nationalisten und Fußballfans die Wut der Anwohner zunutze gemacht. Es begannen gewalttätige Schlägereien mit der Polizei. Es gab Verletzte. Fast 400 Demonstranten wurden verhaftet. Und überall solche Bilder. Heute Mittag. Die Folgen der gewalttätigen Nacht werden aufgeräumt. Viel Polizei, aber die Wut bleibt. Na was denn? Ich finde, die haben das richtig gemacht. Wenn sich doch keiner um uns kümmert. Jetzt haben wir vielleicht die Aufmerksamkeit von denen da oben. Die viel zu vielen illegalen Ausländer hier verprügeln ihre Kinder, sagen die Anwohner, verkaufen Drogen.
Es herrscht eine angespannte Ruhe im Moskauer Vorort Birjolova. 80% aller Moskauer unterstützen laut Umfragen die Proteste gestern, 40% sogar Ausschreitungen und Gewalt. Millionen von Armutsflüchtlingen aus dem Kaukasus, aus Mittelasien kommen ins Land, viele von ihnen ohne Papiere, also illegal. Und das wird zum immer größeren Problem für die Regierung im Kreml.
Den ganzen Tag über zeigt die Polizei heute demonstrative Härte. Über 1000 Immigranten werden vor laufenden Fernsehkameras verhaftet. Beschwichtigungsgesten glauben Kritiker, um den Volkszorn zu besänftigen.
Nach den jüngsten Flüchtlingsdramen vor Lampedusa und Sizilien beginnt Italien jetzt mit einer engmaschigeren Überwachung des Mittelmeers. Letzte Einzelheiten wollte die Regierung noch heute beschließen. Premierminister Letta hatte angekündigt, den Einsatz von Marine und Luftwaffe in der Straße von Sizilien zu verdreifachen, um weitere Unglücke zu verhindern. Am Morgen erreichte ein weiteres Boot mit 137 Menschen aus Nordafrika die Insel Lampedusa.
Flüchtlinge werden in Bussen aus dem Auffanglager von Lampedusa zum Flughafen gebracht. Sie sollen von der Insel in andere Lager auf das italienische Festland verlegt werden. Etwa 700 Menschen befinden sich noch im Aufnahmelager. Plätze gibt es aber nur für 250 Flüchtlinge. Natürlich versuchen wir immer, Kinder und Geschwächte geschützt unterzubringen. Aber es sind in der letzten Zeit sehr viele Familien mit Kindern aus Syrien gekommen. Und es ist schwierig, allen gerecht zu werden. Zum ersten Mal dürfen wir mit der Kamera im Inneren des Auffanglagers filmen. Auflage: Gesichter nicht erkennbar. Nur ein Flüchtling darf mit uns sprechen. Es ist alles gut, sagt er, man habe sich sehr um ihn gekümmert. Er schlafe zwar im Freien, aber so finde eine Familie mit kleinen Kindern drinnen Platz. Sanitäre Anlagen dürfen wir nicht filmen. Außerhalb des Lagers berichten Flüchtlinge aus Syrien, die unerkannt bleiben wollen, von den bedrückenden Zuständen im überfüllten Camp.
More people and no building, no room.
Auf die heute eingetroffenen Marineschiffe Libra und Tremiti wurden weitere Särge verladen mit den Opfern des Schiffsuntergangs vom 3. Oktober. Wieder nehmen verzweifelte Angehörige Abschied und versuchen zu erreichen, dass die Särge nicht zur Beisetzung nach Sizilien verschifft werden. Sie wollen ihre Toten nach Eritrea bringen, zurück in die Heimat.
Syrien ist nun offiziell der Internationalen Chemiewaffenkonvention beigetreten. Das gab die Organisation für ein Verbot dieser Waffen, die OPCW, in Den Haag bekannt. Eine Gruppe von Experten der Organisation wird derzeit in Bayern von der Bundeswehr auf ihren Einsatz in Syrien vorbereitet. Die Lage in dem Bürgerkriegsland ist für internationale Helfer gefährlich. Von den gestern in der Region Idlib verschleppten 7 Mitarbeitern des Roten Kreuzes kamen heute 4 wieder frei. Das Schicksal der übrigen ist ungewiss.
Etwa 2 Millionen Pilger haben am Berg Arafat in Saudi-Arabien den 2. Tag des Hadsch, der wichtigsten muslimischen Wallfahrt, gefeiert. Hier nahe der Stadt Mekka soll der Prophet Mohammed einst seine letzte Predigt gehalten haben. 2/3 der Pilger sind aus dem Ausland angereist. 100.000 Polizisten und Soldaten sollen für ihre Sicherheit sorgen. Laut Koran sollte jeder gläubige Moslem einmal im Leben am Hadsch teilnehmen.
Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an 3 Ökonomen aus den USA. Sie haben zu den Finanzmärkten geforscht, etwa zur Frage, wie die Preise von Aktien oder Anleihen sich über einen mehrjährigen Zeitraum entwickeln und welche Vorhersagen darüber getroffen werden können.
Wirtschaftsnobelpreisträger gelten oft als weltfremd. Doch diesmal geht die Auszeichnung an 3 Börsengurus, die für ihren Praxisbezug geehrt werden. Die US-Forscher Farmer, Hansen und Schiller erhalten den Nobelpreis für ihre Vorhersagen der Kursbildung an den Aktienmärkten. Während Farmer der Beweis gelang, dass die Preisentwicklung auf den Aktienmärkten kurzfristig nicht vorhersehbar ist, belegt Schiller, dass man auf lange Sicht sehr wohl Marktbewegungen vorhersagen kann. Der 3. Preisträger, Hansen, hat das Werkzeug zur Anwendung der Theorien geliefert, ein geschicktes Gesamtpaket. Robert Schiller von der Universität Yale hatte seit Jahren auch vor dem Platzen der Internetblase gewarnt und vor dem überheizten US-Immobilienmarkt, der letztlich die Weltfinanzkrise auslöste. Schiller hat einen wichtigen Immobilienpreisindex entwickelt, der jeden Monat veröffentlicht wird.
Diese Forscher haben vor allen Dingen eins zugrunde gelegt, nämlich Verhaltensmuster auch von Anlegern. Das ist ganz wichtig und sehr interessant, weil das hat in der Vergangenheit wirklich gut funktioniert. Und schwierig wird es immer dann, wenn so ein Idealmodell torpediert wird durch unvorhergesehene Ereignisse, wie zum Beispiel im Moment den US-Haushaltsstreit.
Ausgerechnet bei dem aber gibt sich Schiller, eigentlich eine warnende Stimme, optimistisch. Diese Krise wird gelöst. Wir werden nicht zahlungsunfähig. Und wenn doch, dann nur für einen Tag oder so. Ob der Nobelpreisträger auch mit dieser Vorhersage richtig liegt, wissen wir am Donnerstag, wenn die Frist für eine Anhebung der Schuldengrenze abgelaufen ist.
Überlebende des Aufstands von Sobibor haben heute gemeinsam mit Jugendlichen aus Israel und Polen an die Häftlinge des früheren Vernichtungslagers erinnert. Heute vor 70 Jahren hatten Insassen des deutschen Vernichtungslagers in Ostpolen gegen die SS-Wachmannschaften rebelliert. Mehr als 300 von ihnen war die Flucht gelungen. Nach der blutigen Niederschlagung der Revolte machten die Nazis das Lager dem Erdboden gleich.
Es ist die Leere, die hier mitten im Wald nahe der weißrussisch-ukrainisch-polnischen Grenze erschüttert. Wer das deutsche Vernichtungslager Sobibor besucht, der muss sich immer vor Augen halten, dass diese Gräser auf der Asche von mehr als 200.000 ermordeten Juden wachsen. Von dem Nazilager selbst blieb nach dem Aufstand nichts mehr übrig. Alte Bilder gibt es noch, Fotos des Schreckens, die das Grauen wieder lebendig machen. Hier sollte niemand mehr als 24 Stunden überleben. Eine perfide Vernichtungsmaschinerie in der Gaskammer. Heute vor 70 Jahren wagten ein paar hundert verzweifelte Häftlinge den Aufstand. Nur 42 überlebten und leisteten danach einen heiligen Schwur. Wir hatten nur eine kleine Chance, aber wir wollten in Ehre kämpfen und sterben. Wenn zufällig einer überleben sollte, hatten wir uns geschworen, ein ganzes Leben lang Zeuge zu sein, dass es diesen schrecklichen Ort gegeben hat. Jugendliche aus ganz Europa trafen sich heute in Sobibor mit jungen Israelis. Gelebte Versöhnung 70 Jahre danach. Mit 3 Überlebenden des Aufstandes fand am Nachmittag die offizielle Trauerfeier für die Opfer statt. Bis 2015 soll das Gelände zu einer größeren Gedenkstätte ausgebaut werden, damit mehr Menschen kommen und Sobibor dem Vergessen entrissen wird.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 15. Oktober.
Das Tief, das seit Tagen unser Wetter bestimmt, kehrt von Großbritannien nach Norddeutschland zurück und sorgt morgen für teilweise kräftigen Regen, bevor es dann übermorgen endgültig nach Osten abzieht. In der Nacht breiten sich von Westen mitunter kräftige Regenfälle bis über die Mittelgebirge aus. Am Tag ist es im Nordosten zunächst noch trocken, bevor auch dort der Regen ankommt. Vom Westen bis in die Mitte Schauer und einzelne kurze Gewitter. Von Baden-Württemberg bis Ostbayern regnet es länger und ergiebig. An den Alpen ist es meist noch freundlich und trocken. Der Wind weht mäßig, mitunter frisch, bei Schauern und Gewittern starke Böen, im Schwarzwald Sturmböen. In der Nacht 11 Grad am Rhein, 2 Grad an den Alpen. Am Tag 9 Grad im Sauerland und 17 Grad in Südostbayern. Am Mittwoch fallen im Osten und Südosten zunächst noch einzelne Schauer, sonst Wolken und etwas Sonne. Gegen Abend kommt im Westen und Südosten neuer Regen auf. Am Donnerstag viele Wolken, vor allem im Norden Schauer, dazu ist es sehr windig. Auch am Freitag noch viele Wolken.
Um 23 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Schwarz-rote Gespräche, der aktuelle Stand im Sondierungsmarathon und Affäre um Limburger Bischof. Wer kontrolliert die katholische Kirche? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.